Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei uns, bei Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos.
Ich habe kurz überlegt, ob ich dich heute mit Watcher begrüße. Kennst du den Ausdruck?
Nein. Ich wäre ziemlich irritiert gewesen, glaube ich.
Ja, ich bin in meinen Recherchen drüber gestolpert. Das ist in der Tat eine Zusammenziehung des What Cheer und so war wohl eine gängige Arbeiterbegrüßung im East End des 19. Jahrhunderts.
Wieder was gelernt. Also wie war das? Watcher?
Watcher. Was gibt's Neues? Okay. Wie ist die Stimmung? Watcher.
Okay, beim nächsten Mal. Jetzt haben wir das alle gelernt. Jetzt könnt ihr das alle wieder modern machen, indem ihr das benutzt im Alltag.
Ja, finde ich gut. Gut finde ich auch der Lob für unsere letzten Folge, aber auch die vielen Vorschläge, die uns erreicht haben. Sind alle auf der Liste gelandet?
Ja, also das hat uns ja riesig gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch so fleißig gemeldet habt und natürlich auch so nette Sachen gesagt habt. Wir freuen uns auch total, noch mehr Folgen zu machen über London im Jahre 1888. Können das gar nicht abwarten und insgesamt natürlich über die viktorianische Zeit.
Ja, und wo wir gerade bei der Lobhudelei sind, noch größerer Dank geht an diejenigen raus, die uns angefangen haben, bei Ko-fi zu unterstützen.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, wahnsinnig viel Dank. Wir hätten nicht gedacht, dass das schon so viele sind. Nee. Ganz toll. Also das hilft uns wirklich bei unseren laufenden Kosten für den Podcast. Aber auch, dass man nicht dreimal überlegen muss, bevor man sich vielleicht mal ein Buch für die Recherche kauft. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nina, die meisten Bücher, die ich kaufe, die kaufe ich eigentlich immer gebraucht über irgendwelche Online-Portale.
Ja, das geht ja super gut, ne? Kann man gut machen. Aber trotzdem hilft es uns wirklich sehr, weil es sind ja doch Kosten damit verbunden. Es sind ja auch einige Bücher, die man so braucht und wie gesagt, das Hosting und so. Also von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht und uns dabei unterstützt.
Ja, und die Literatur, die ich schon hatte, die hätte für heute nicht gereicht. Ich musste hier ein bisschen links und rechts neu schauen, wo ich Informationen finde. Ihr habt natürlich schon gesehen, worum es heute geht. Aber bevor wir jetzt voll einsteigen, würde ich mit einer kleinen Szene beginnen, ausnahmsweise mal. Mal was Neues probieren.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich lehne mich zurück. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge und bin total gespannt. Also dann hau mal rein.
Und zwar beginnt meine kleine Szene natürlich in London im Jahr 1853. Die Sonne steht hoch über der Stadt. Ratternde Fuhrwerke, Rufe und Geschrei. Die Straßen sind an diesem Tag wieder sehr belebt. Zwei Gestalten drücken sich in den Schatten eines Hauseingangs. Der eine ist Thomas, erst 15 Jahre alt, ein Kistenmacherlehrling mit schwieligen Händen. Neben ihm steht James, ein 21-jähriger Schuhmacher. Sie beide haben Hunger. Und sie sehen eine Gelegenheit. Ein kurzer Moment der Ablenkung, ein flinker Griff in die Rocktasche eines vorbeieilenden Herren und sie haben es. Ein seidenes Taschentuch. Vielleicht einen Schilling wert. Doch sie werden gefasst und bestraft.
Silence in the court.
Das Urteil? 7 Jahre Deportation. 7 Jahre am anderen Ende der Welt in den Strafkolonien Australiens. Wegen eines Stückes Stoff vom Wert eines Mittagessens. Das hört sich hart an, ist aber leider nicht von mir ausgedacht. Dieser Fall ist wirklich passiert und man kann ihn nachlesen noch in Akten und Archiven vom Old Bailey. Diese Archive werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist absolut spannend zu lesen. Aber da kommen wir noch später zu. Steigen wir also heute ein in die Folge, eine wieder London 1888 Folge, und zwar über das britische Rechtssystem.
Ja, genau. Und das hat ja auch wieder total viel zu tun mit den Whitechapel-Morden, ne? Und in was für einer Welt sich die Menschen da eben bewegt haben, die damit zu tun hatten.
Und wir haben ja in den vergangenen Folgen auch schon häufiger von Magistraten und Verurteilungen gehört. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen genauer reinschauen. Und letztendlich werden wir jetzt erfahren, wie das System aus Gesetzen, Gerichten, Strafen und der gesellschaftlichen Vorstellung auch funktioniert hat. Und dabei haben wir natürlich auch immer im Hinterkopf, dass viele tausende Menschen, insbesondere in London, gar keine andere Möglichkeit hatten, aus ihrer Not heraus als Verbrechen zu verüben. Aber schauen wir uns an, wie die Entwicklung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war, damit wir verstehen, wie das Gesetz und wie die Justiz funktioniert hat im Jahre 1888.
Mhm. Ja, da ist ja auch gerade im 19. Jahrhundert sehr viel passiert, ne, was gerade diesen Bereich angeht auch.
Mhm, genau. Und fangen wir an mit einem Vergleich mit Deutschland, denn wir haben ja hier ein Strafgesetzbuch. Das legt fest, welche Handlungen als Straftaten gelten und somit verboten sind.
Ja, und es steht auch drin, was das definiert, ne? Also was macht dich zu einem Mörder oder einem Dieb oder sonst was, ja? Also wie ist die Definition?
Ja, ja, ganz genau.
Was ja auch wichtig ist, ne?
Richtig. Und dieses Strafgesetzbuch in Deutschland, das trat offiziell am 1. Januar 1872 in Kraft und basierte weitgehend auf dem Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund von 1870. Das wiederum auf dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851 beruhte. Das heißt also, unser Strafgesetzbuch geht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und hat schon eine relativ lange Historie. Aber wie war es nun in England? Großbritannien hatte im 19. Jahrhundert und auch heute kein Strafgesetzbuch, sondern es besteht aus zwei Hauptsäulen. Die erste ist das sogenannte Common Law und das funktioniert im Grunde wie eine, ich sage jetzt mal, ganz große Sammlung von Erfahrungen. Also es wird sich nach Präzedenzfällen gerichtet. Das heißt also, wenn ein Richter vor langer Zeit über eine bestimmte Tat geurteilt hat und eine Strafe verhängt hat, dann entsteht daraus eine sogenannte Rechtstradition. Die Richter schauen also nicht wie bei uns nach irgendwelchen Paragraphen, sondern die gucken, wie haben wir früher dieses Problem gelöst.
Genau, und das kommt ja auch immer wieder vor, auch heute noch, ne, in so Krimiserien und so, da geht das ja dann immer, ja, das ist wie beim Fall Johnson gegen Smith oder so und dann werden diese Vergleiche aufgemacht und so wird dann argumentiert, genau. Also das beruht eben, das ist dieses Common Law.
Richtig. So, bei uns würden jetzt Politiker im Bundestag die Gesetze schreiben, da werden in diesem Common Law, ja, in Anführungsstrichen machen, die Richter das Recht, indem sie von Fall zu Fall entscheiden. Aber es gibt auch eine zweite Hauptsäule und auch da gibt es ein geschriebenes Gesetz. Und das sind diese sogenannten Acts, von denen wir schon häufig gesprochen haben, oder Statutes, die im Parlament beschlossen werden. Und dieses Gesetz steht über dem Common Law der Richter. Man kann also sagen, das Common Law füllt eher Lücken aus, wo das Parlament noch nichts Genaues aufgeschrieben hat. Das hat sich dann also im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Wo früher mehr Common Law war und jetzt mittlerweile immer mehr Gesetze im 19. Jahrhundert beschlossen wurden, gab es natürlich immer weniger Lücken, die durch dieses Common Law gefüllt wurden. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt ein Fall eintritt, zu dem es noch keine Grundlage gibt? Es gibt noch keinen Präzedenzfall. Also der Richter findet nichts, wie in so einem Fall entschieden wurde. Dann überlegt er sich das selber. Also dann versucht er auf Grundlage hoffentlich von gesundem Menschenverstand und einem Gerechtigkeitssinn zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal logisch zu überlegen, wie könnte man da entscheiden. Und damit schafft er wieder eine neue Grundlage und wieder einen neuen Präzedenzfall, eine Rechtstradition für diesen Fall. Wir können also sagen, insbesondere das viktorianische Recht war jetzt kein sehr sauber strukturiertes Strafgesetzbuch, wie wir es hier beispielsweise in Deutschland gefunden haben, sondern eher ein, ich stelle mir das eher als so ein Puzzle vor, ne? So ein historisch gewachsenes Puzzle aus Gesetzen und Präzedenzfällen. Das ist die Grundlage von allem, aber wer entscheidet das eigentlich? Also was gibt es für Institutionen und wer sind beispielsweise die Richter? Und da haben wir auch schon in der Vergangenheit häufiger vom sogenannten Magistrat gehört. Der wird manchmal auch Justice of Peace genannt. Und diese bilden im Grunde das Rückgrat der britischen Justiz. Das ist ein Amt, das entstand schon im, 14. Jahrhundert. Und die Idee war, dass die Adligen und die Grundbesitzer ihren eigenen Grundbesitz und ihre Grafschaften in Ordnung halten sollten. Das heißt, die wurden ernannt und durften eine gewisse Rechtsprechung vollziehen. Das waren quasi Laienrichter. Und im 19. Jahrhundert war es immer noch ein Ehrenamt. Das heißt also, wenn du ein gewisses Vermögen hattest oder einen gewissen sozialen Status, konntest du zu einem Magistrat ernannt werden. Das haben wir ja auch schon mal in der Folge ganz zu Anfang unseres Podcasts gehört, als es um die Entstehung der Polizei ging und die Bow Street Runner und insbesondere Henry und John Fielding, die Magistraten waren. Und diese Magistrats saßen in den sogenannten Magistrats Courts, oder Police Courts. Auch das haben wir schon häufiger gehört. Das heißt, die waren eigentlich immer angegliedert, auch örtlich, an Polizeistationen. Entweder waren die mit im gleichen Gebäude oder auch direkt nebenan. Und ich habe ja gerade auch schon diese Bow Street genannt. Wer sich die mal angucken möchte, das Gebäude gibt es ja heute noch. Das ist ganz in der Nähe vom Covent Garden da ist immer noch das Bow Street Museum of Crime and Justice drin. Da kann man sich noch alte Zellen anschauen. Das ist ganz spannend und naja, sie freuen sich auch über Spenden. Und in diesen Magistrate Courts oder diese Magistrates, die haben eigentlich hauptsächlich über kleinere Vergehen geurteilt. Diebstahl, Trunkenheit, Landstreicherei, Schlägerei, vulgäre Ausdrücke, so dieses, das haben wir auch schon häufiger mal in Folgen gehört. Wenn du da von einem Constable erwischt wurdest, dann kamst du als erstes vor den Magistrat. Und ganz früher, das kennt man vielleicht auch noch aus den alten Dickens-Romanen, haben die auch Schanklizenzen verteilt, waren aber auch für die Armenpflege beispielsweise zuständig, haben lokale Gefängnisse beaufsichtigt oder saßen den vor oder auch den Armenhäusern, wie man es bei Oliver Twist beispielsweise hört.
Ja.
Wenn du dann vor dem Magistrat gelandet bist, hat dir eine Voruntersuchung gemacht. Er war also sozusagen ein Türsteher des höheren Rechts. Er konnte entscheiden, du bist schuld und konnte dir dann auch schon eine Strafe aufbürden. Wenn es ein schwereres Verbrechen war, wie Mord, dann konnte er dich auch direkt weiterleiten an die nächste größere Instanz, den sogenannten Central Criminal Court oder auf Old Bailey.
Ja.
Der Magistrat hörte sich also Zeugen an, prüfte Beweise. Wichtig ist für das Jahr 1888, was wir natürlich immer besonders betrachten, ist gerade für diese Magistraten ein Wendepunkt. Denn die haben eine Menge Aufgaben verloren, wie beispielsweise diese Armenpflege. Das ging dann oft an die County Councils über. Da wurde dann eher auf bezahlte Beamte gesetzt und nicht mehr auf diese ehrenhaft eingesetzten Laienrichter.
Mhm.
Heute ist das immer noch der Fall. Es gibt immer noch diese Magistrats. Heute nennt man die eher Lay Magistrats. Das sind immer noch Ehrenamtliche. Das heißt, das sind keine Menschen, die juristisch irgendwie ausgebildet sind. Aber nichtsdestotrotz machen die noch 95% der Strafverfahren in Großbritannien aus. Die sitzen in Dreiergremien und entscheiden bei geringfügigen Strafsachen über Schuld, Unschuld und Strafmaß. Das ist also auch heute noch eine recht bürgernahe Justiz, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Und das ist ja doch noch ganz anders als bei uns, ne?
Ja, absolut. Ja, ja, klar.
Ja. Naja, ich musste zwischendurch mal so an so einen Friedensrichter denken. Aber das sind natürlich noch mal andere Maße. Also da wird ja sehr, sehr viel vor den Magistraten verhandelt. Und das ist ja bei uns nicht unbedingt so. Auch wenn die kleineren Fälle auch nicht unbedingt vor Gericht gehen, also vor das richtige Gericht.
Richtig. Und sie brauchen natürlich jetzt diese Magistrate in England auch keine Ausbildung in dem Sinne,
Nee. Weil
sie halt immer wieder in dem Common Law nachgucken können, wie wurde geurteilt, ich mache das halt genauso.
Ja, genau. Und heutzutage sind das natürlich jetzt nicht mehr Menschen der Oberschicht oder irgendwelche Menschen, die halt aufgrund solcher Dinge moralisch besser sind, sondern das kann natürlich wahrscheinlich jeder werden, der ein gewisses Standing hat, oder?
Ja, richtig. Also Standing im Sinne von Status oder Vermögen, das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so sein, aber damals auf jeden Fall noch.
Ja, damals ja auf jeden Fall, genau. Das passt ja auch in die Zeit, wie wir wissen.
Genau, führte dann aber auch dazu, dass du für den Diebstahl eines Taschentuchs auch unter Umständen deportiert wurdest nach Australien. Zumindest in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Genau, und das hat ja auch wieder was zu tun mit mit dem Wissen über die schlechte Moral und dass du dann ja sowieso schon grundverkommen bist. Ne? Also ein Taschentuch zu stehlen war ja nicht in der Vorstellung der damaligen Menschen ein Vorfall, der so einzeln bleiben würde, sondern das sprach ja für einen Charakter.
Richtig. Ich habe es gerade schon angeteasert, kommen wir zur nächst höheren Instanz, dem Central Criminal Court oder auch Old Bailey. Weißt du, warum der Old Bailey heißt?
Tatsächlich nicht, nee.
Ja, ich musste es auch lernen. Ein Bailey war früher der Bereich zwischen einer Stadtmauer und einer weiteren äußeren Schutzmauer. Das nannte man früher Bailey. Und die Straße und damit auch das Gerichtsgebäude dieses Criminal Courts sind auf der alten Stadtmauer gebaut. Und deswegen heißt das Ding Old Bailey. Und übrigens kannst du die Reste der Stadtmauer immer noch im Keller des Gerichtes dir anschauen. Heute ist das Gebäude natürlich, wenn man davor steht, deutlich größer als damals. Weil früher war auch noch das berüchtigte Newgate Prison direkt an den Old Bailey angeschlossen und auch damit verbunden über unterirdische Gänge. Das wurde aber, ich glaube, 1920 abgerissen zugunsten des Gerichtes, das sich dann erweitert hat.
Ja, und nichtsdestotrotz kommt jede Person, die sich irgendwie mit irgendwelchen Verbrechen im 19. Jahrhundert auseinandersetzt, am Old Bailey nicht vorbei und auch am Newgate Prison nicht, mit den berühmten Newgate Calendars. Das sind so Namen, die einem dann absolut geläufig sind. Und übrigens sind die Gerichtsakten vom Old Bailey auch sämtlich digitalisiert, was ich großartig finde. Also ob sämtlich, weiß ich nicht, aber alle größeren Fälle auf jeden Fall. Das heißt, man kann das alles online nachlesen und das finde ich fantastisch.
Ja, das hatte ich ja gerade am Anfang schon kurz angerissen. Also ja, du kannst über 200.000 Fälle aus den Jahren 1674 bis 1913 in den Proceedings of Old Bailey, also in den digitalen Archiv, nachlesen. Und das verlinken wir natürlich auf jeden Fall. Das ist spannend, ganz spannend zu lesen.
Ja, wirklich. Also große Empfehlung.
Genau. Und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, die Prozesse im Old Bailey waren meist spektakulär. Hier werden die wirklich schweren Verbrechen verhandelt und damit kamen auch im Old Bailey natürlich das Who is Who der Kriminellen in Großbritannien dort vor Gericht.
Ja, und das Who is Who der Rechtsvertreter, also auch die Ankläger, die Verteidiger, Menschen, die irgendwie damit zu tun haben, das sind alles oft sehr namhafte Menschen, die große Karrieren gemacht haben.
Mhm. Ja, ganz genau. Es ging sogar so weit, dass Eintritt gezahlt wurde, damit man diese Kriminellen und diese Fälle dann halt auch live sehen konnte. Also es war hochemotional und es war, so wie die Briten es natürlich mögen, auch stark ritualisiert. Also, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt. Obwohl Verhandlungen im Lauf der Jahrzehnte an Komplexität gewonnen haben, dauerten die Prozesse nicht sehr lange. Also meist weniger als ein Tag im Durchschnitt. Und selbst bei Mord konnte ein Prozess nach wenigen Stunden bereits mit einem Urteil enden. Das hat damit zu tun, dass es mehrere Sitzungsperioden pro Jahr gab. Das waren oft 8 bis 12 dieser Perioden. Die gingen dann 2-3 Tage hintereinander. Und da konnten dann wirklich 15 bis 20 Fälle pro Tag verhandelt werden. Und wie gesagt, das waren dann keine Fälle von Trunkenheit und Diebstahl, sondern das waren dann schon die großen Big Player. Die wirklich großen Mordprozesse konnten dann auch unter Umständen so eine ganze Sitzungsperiode einnehmen. Das heißt, so zwischen 2 und 4 Tage in Anspruch nehmen.
Ja,
und warum ging das so schnell? Weil es noch keine wirklichen Strafverteidiger gab. Das war damals nicht Standard. Es gab keine langen Kreuzverhöre, keine Revisionen oder Berufung, wie man das heutzutage kennt, sondern da gab es andere Protagonisten. Als erstes natürlich der Richter. Das war der sogenannte Recorder oder Common Sergeant. Das ist der zweithöchste Richter und wird von der City of London benannt. Und der ist zu erkennen an seiner schwarzen Robe. Und der verhandelt, ich sag mal, die alltäglichen unter den schweren Fällen, also Fälschungen, schwerer Raub. Und bei den höchsten Verbrechen, und das ist dann wirklich Mord oder Hochverrat, da kommt dann der sogenannte High Court Judge. Das ist der oberste Richter von Westminster, der kommt dann nach Old Bailey, um das persönlich zu verhandeln. Und der hat auch keine schnöde schwarze Robe, sondern der hat dann eine richtig schön rote Robe.
Mhm.
Und dann ist meist noch anwesend der Lord Mayor, also der Oberbürgermeister. Und damit stellt dieser Bürgermeister auch den höchsten Beamten bei Gericht. Meist hatte der gar nichts groß zu sagen. Das ist halt eher ritualisiert. Das heißt, er sitzt zeremoniell in der Mitte der Richterbank. Aber wie gesagt, greift eigentlich nie irgendwie ein. Dann gibt es immer Geschworene. Das ist auch so, wie man das aus irgendwelchen amerikanischen Filmen kennt. Also die sitzen dann auch in so einer Box, sage ich jetzt mal. Das sind auch immer 12 Männer gewesen. Ab 1919 durften auch Frauen Geschworene werden. Aber nur diejenigen Männer oder auch dann später Frauen, die ein gewisses Einkommen hatten und auf jeden Fall Hausbesitzer waren.
Mhm.
Also auch hier war das an so einer gewissen Schwelle, so eine gewisse Einstiegshürde gebunden. Und die haben sich nicht zu einer Beratung zurückgezogen, sondern haben das direkt vor Ort in dieser Box gemacht. Das heißt, wenn es dann das Zeichen gab, haben die angefangen zu flüstern und zu tuscheln und konnten dann auch schon teilweise nach wenigen Minuten zu einem Urteil kommen. Da wurde also nicht lange hin und her überlegt, sondern wirklich relativ schnell das Urteil gesprochen.
Und war das immer so? Weil ich meine, ich hatte das auch anders schon gelesen, aber vielleicht war das auch nicht im Old Bailey. Das kann sein, dass man bei so vielen Fällen dann auch irgendwann durcheinander kommt.
Also ich kann es nur jetzt bei den Old Bailey sagen. Ich weiß nicht, ob es davon Abweichungen gab. Es gab sogenannte Assizes, das waren reisende Gerichtshöfe, die teilweise dann irgendwo in die Landstriche gekommen sind, um dann vor Ort auch diese Sitzungsperioden abzuhalten, dass nicht immer alles nach London kommen musste, sondern kamen die quasi dahin. Und da kann das sein, dass es unter Umständen anders verlief. Aber so wie ich das jetzt recherchiert habe, war das so, dass die Geschworenen dann in ihrer Box direkt zur Urteilsfindung kamen. Dann haben wir den Angeklagten oder die Angeklagte. Die standen im sogenannten Dock. Der Dock war in der Mitte des Saals, auch erhöht, dass man natürlich auch gut sehen konnte. Beispielsweise gibt es da Illustrationen von Oscar Wilde, dessen Fall 1895 im Old Bailey verhandelt wurde. Und dieses Original-Dock, an dem Oscar Wilde stand, findet sich wiederum in dem Prison Museum in der Bow Street. Da kann man sich das nochmal anschauen. Und über diesem Angeklagten oder zumindest über diesem Dock hing oft ein Spiegel. Und der hing da, damit auch die Richter und die Jury und alle genau jede Regung, jede Reue, jede Bosheit im Gesicht sehen konnten. Dann gab es die Anwälte oder Barrister, die waren auch schnell zu erkennen an ihren Perücken und Roben und die führten die Befragung. Wichtig ist, dass beispielsweise, wenn da jetzt ein Mann angeklagt war, dieser selber nicht aussagen durfte. Zumindest nicht bis 1898. Der gab lediglich eine beeidigte Erklärung ab, die wurde auch verlesen, aber ansonsten hatte der still zu sein. Und dann gibt's natürlich drumherum das Publikum. Und das waren viele. Und es war auch oft sehr laut. Es musste immer wieder für Ruhe gesorgt werden. Und es stank auch. Nicht nur, weil da jetzt meinetwegen jemand im Dock stand, der seit Tagen und Wochen im Newgate Prison in seiner Zelle verbrachte und dementsprechend natürlich an Körpergeruch litt, sondern auch das Publikum, was sich den Eintritt leisten konnte und die Ränge füllte. So dass auch oft Kräuter ausgestreut wurden, um diesen Gestank im Gerichtssaal zu übertünchen.
Klingt charmant. Aber ja, das waren ja wirklich immer richtige Happenings, ne, bei diesen großen Fällen. Da haben die Leute sich ja teilweise auf der Straße gedrängt, um da noch irgendwie reinzukommen und so. Das ist ja dann manchmal wirklich höchst dramatisch.
Das war das damalige Netflix. Die letzte Gruppe, die ich jetzt noch nicht genannt habe, war natürlich die Presse. Die waren vor Ort, die haben alles mitgeschrieben, die haben alles gezeichnet, die haben Skizzen gemacht. Jede Bewegung wurde irgendwie in Bild und Wort festgehalten. Und da kann man davon ausgehen, dass der nächste Tag die Zeitungen voll waren von der Gerichtsverhandlung und auch verkauft wurden wie geschnitten Brot. Große Fälle waren immer ein garantierter Absatz der Zeitungen. Deswegen ist so ein Vergleich mit einem Netflix oder so gar nicht so verkehrt. Man hatte ja nichts anderes.
Nee, stimmt.
Ja, und natürlich ganz spannend immer, wenn es dann zu einem Urteilsspruch kam, entweder durch den Rotberobten oder Schwarzberobten, aber insbesondere natürlich bei Mord durch den High Court Judge. Da wurde es wirklich schlagartig still im Gerichtssaal und der Richter nahm ein Quadrat aus schwarzem Stoff, legte sich das dann auf seine Perücke. Dieses Tuch nannte man Black Cap. Und das war dann auch das Zeichen fürs Todesurteil. Und dann sprach er meist Worte wie, du sollst von hier an den Ort gebracht werden, von dem du gekommen bist und von dort zu einem Hinrichtungsort, wo du am Hals aufgehängt wirst, bis du tot bist.
Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist ja, dass häufig diese Urteilsverkündungen, die der Richter dann am Ende, ja, verkündet, stundenlang gehen konnten teilweise, ne? Also der hat teilweise stundenlang referiert über die Begründung des Urteils und so weiter. Also das war auch, naja, manchmal erforderte das auch ein bisschen Geduld.
Es durfte aber auch nicht zu lang gefasst werden, denn man hatte ja an dem Tag vielleicht noch ein paar andere Urteilssprüche vor sich.
Kommt auf das Verfahren an, aber gab es auch, ja. Ich recherchiere jetzt gerade wieder einen Fall für den anderen Podcast und da hat der Richter 4 Stunden lang referiert beim Urteil. Also passiert auch.
Ja, dann hat das Publikum wenigstens was von seinem Geld.
So ist es.
Und jetzt können wir vielleicht einfach nochmal, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, einmal so den Weg eines Verbrechers durch das System nachstellen. Und um jetzt bei unserem Podcast natürlich zu bleiben, nehmen wir mal den Fall von Mord. Also ein Verbrechen geschieht. Die Leiche wird entdeckt, das kennen wir. Ein Constable wird gerufen, wenn er nicht selber die Leiche findet. Der sichert den Tatort, die Leiche darf nicht bewegt werden. Dann werden Experten gerufen, also der Inspektor und der Arzt der Polizeidivision kommt. Der stellt dann den Tod fest, macht vielleicht erste Untersuchungen. Aber dann kommt die Leiche ins Leichenschauhaus. Und wie wir es dann auch gehört haben, manchmal gibt es dann Fotos zur Identifizierung der Leiche oder damit die Identifizierung angestoßen werden kann. Und es kann zu Obduktionen kommen. Und nun passiert Folgendes fast parallel. Bei Mord übernimmt natürlich das CID, also die Kriminalpolizei. Die machen dann beispielsweise Aufrufe in den Zeitungen, wer was gesehen hat, was irgendwie weiterhelfen könnte für die Ermittlung. Und sie sammeln natürlich Beweise vor Ort. Ergriff die Polizei einen Verdächtigen, dann kam dieser natürlich in Gewahrsam und jetzt gab es 2 Möglichkeiten. Er konnte als Angeklagter vom Magistrat landen, das haben wir auch gerade schon gehört. Da gab es dann also die Vorverhandlung im Police Court oder im Magistrate Court. Der prüfte die Beweislage, hörte sich vielleicht auch Zeugen an und entschied, ist das ausreichend für einen Prozess oder muss ich denjenigen freilassen oder Möglichkeit 3, eine Kaution beispielsweise aussetzen. Auch das gab es damals. Bei Gewahrsam hieß es, dass derjenige in eine Zelle in einem Londoner Gefängnis wandert. Oft war das Pentonville oder auch Newgate Prison. Und von da aus ging es dann weiter zum Old Bailey. Was aber auch passieren konnte, war, dass parallel das Inquest einberufen wurde. Auch das haben wir natürlich schon gehört. Hier war der Coroner der Vorsitzende, auch der hatte eine Jury. Und das Inquest hatte ja immer ein großes Ziel. Es wollte wichtige Fragen beantwortet haben. Wer ist gestorben? Wann und wo ist es passiert? Aber vor allem, wie kam die Person zu Tode? Und bis dato gehörte rechtlich gesehen dem Coroner auch die Leiche.
Ja.
Er allein entschied, ob es beispielsweise eine Autopsie geben dürfte, durch wen die Autopsie durchgeführt werden sollte. Und das ist ganz wichtig, auch wenn wir nochmal an unseren guten Win Baxter zurückdenken, wenn er so außer sich war, wenn schon an der Leiche rumgeschnitten wurde oder die gewaschen wurde oder sowas, weil ihm gehört quasi diese Leiche und er entscheidet, was damit passiert. Und diese Bedeutung des Inquests ist insofern nochmal zu unterstreichen, denn das Urteil der Jury im Inquest konnte dem des Magistrats gleichkommen. Mhm. Wir hatten also, was das angeht, eine gleiche Gerichtsbarkeit. Das heißt, wenn die Jury im Inquest entschied, ja, die Person XY ist dadurch zu Tode gekommen, Modus operandi, und es gibt vielleicht einen Verdächtigen und die sagen, das muss auch der Täter sein, dann gibt es keinen Magistrat mehr, sondern dann wandert der Verdächtige direkt durch das Inquest zum Old Bailey.
Mhm. Aber der Magistrat war ja niemand, der eine Todesursache feststellt, oder? Also das war dann eher in
Nein.
Fällen, wo meinetwegen jemand auf frischer Tat ertappt worden war oder sowas.
Todesursache musste immer durchs Inquest festgestellt genau. werden, beziehungsweise, wenn das natürlich ganz klar war, dass derjenige eine durchgeschnittene Kehle hatte, da wurde die bestätigt. Todesursache durch Kehlenschnitt, das haben wir auch schon gehört. Mhm. Aber dann kam am Ende der Urteilsfindung ja auch immer durch eine oder mehrere unbekannte Personen.
Ja, genau.
Für den Fall, dass aber eine Person unter Verdacht stand, konnten die über diesen Verdächtigen entscheiden.
Ja. Mhm.
Das ist also so der Ablauf durch das System und durch die Institution, was mit dir passieren kann. Und jetzt möchte ich auf die Strafen zu sprechen kommen. Und zwar die bekanntesten Strafen, die im viktorianischen England verhängt wurden. Und ganz am Ende, als Rauswerfer quasi aus der Folge, habe ich auch noch mal so ein paar typische Strafen mitgebracht, die typisch für die viktorianische Zeit sind.
Aha.
Das lagern wir aber mal so ein bisschen ans Ende. Was wir am Anfang schon mal gehört haben, war die Deportation, die Transportation. Und die wurde gut 80 Jahre vollzogen, aber nur bis Ende der 1860er Jahre. Und das bedeutet, wenn du verurteilt wurdest, wie jetzt unser armer Schuhmacherjunge beispielsweise, dann kamst du zunächst auf ein sogenanntes Hulk. Oder die Hulks waren alte Kriegsschiffe, die nicht mehr unbedingt segelfähig waren und als schwimmende Gefängnisse dienten. Die Gefängnisse in London hatten meist noch eine besondere Bedeutung. Also Newgate war eigentlich wirklich für die vorbestimmt, die definitiv vor Old Bailey landen. Und ein Gefängnis wie Pentonville war eher für die Zwangsarbeiter und diejenigen, die ihre Strafen absetzen mussten. Und diese Hulks waren einfach nur temporäre Unterbringungen, bevor es dann auf ein Schiff nach Australien ging.
Mhm.
Nicht nur Australien, es konnte auch Bermuda sein oder Gibraltar. Auch dahin wurde deportiert, in den meisten Fällen aber nach Australien. Und wie muss man sich das vorstellen, diese Überfahrten? Du warst in schmiedeeiserne Zellen untergebracht, die unter Deck angebracht waren und die du dir dann auch noch mit anderen Verbrechern teilen musstest. Was glaubst du denn, wie lange so eine Überfahrt gedauert hat? Von London nach Australien?
Ha, also ich weiß, dass im 17. Jahrhundert dauerte das ja irgendwie 3 Monate oder so. Das wird ja wahrscheinlich dann nicht mehr so gewesen sein, oder? Kannst du mal mit dem Kopf irgendwas anzeigen?
Ja, da bist du schon ganz gut. Also es dauerte natürlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich länger, weil die noch nicht so moderne Klipper hatten. Da sagt man so Pi mal Daumen 120 Tage.
Ja, da lag ich ja gar nicht falsch.
Genau. Also wie gesagt, die Deportation fand 1868 ihr Ende, aber am Ende war das zwischen 60 und 70 Tagen.
Ja, immer noch unerträglich lang, wenn man da im Bauch so eines Schiffes eingesperrt ist. Auch generell könnte ich mir vorstellen, sehr lang, aber das ist natürlich ja unmenschlich.
Ja, und das Standardstrafmaß, so nenne ich das jetzt mal, betrug 7 Jahre. Ne, damit sich der Aufwand auch lohnt. Konnte aber auch länger sein, 10 Jahre, teilweise bis zu 15 Jahre. Manchmal findet man auch den Eintrag, wenn man die Akten im Old Bailey liest, dass der, oder es steht dann da, Death recorded and transported for life. Und da habe ich erstmal drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Das hieß aber, dass eine Person, die jetzt nach Australien transportiert wurde, offiziell in England für tot erklärt wurde und damit lebenslang nach Australien verschifft wurde.
Ja.
Der wurde also wirklich ausradiert aus den Büchern in Großbritannien und da wirklich offiziell für tot erklärt.
Kannst du noch einmal kurz darauf eingehen, was mit den Menschen dann in Australien passierte?
wenn du in die Kolonien kamst, also wie gesagt hauptsächlich Australien, hatte ich da Zwangsarbeit erwartet. Mhm. Straßenbau, Holzeinschlag, also Rodung, Landwirtschaft. Und die Frauen insbesondere, die mussten als Hausangestellte arbeiten oder in Textilfabriken. Es gab auch ein sogenanntes Assignment System. Das heißt, manchmal wurden diese Verurteilten auch Siedlern als unbezahlte Arbeitskräfte überlassen. Mhm. Also wie in der Sklaverei. Denn auch diese Häftlinge, die dann auf solchen Farmen arbeiteten, wenn die nicht gespurt haben, dann gab es dann natürlich auch Strafen mit der Peitsche oder diese berüchtigten Chain Gangs, ne, dass sie so aneinander gekettet wurden, wie man das auch eigentlich aus Amerika in der Sklaverei kennt. Mhm. Aber es gab auch ein Ticket of Leave. Also bei guter Führung hattest du die Chance, so ein Ticket zu bekommen. Und das heißt, dass du dich selbstständig machen durftest. Also du durftest dein eigenes Leben aufbauen. Du konntest dich irgendwo selbstständig niederlassen. Aber du durftest die Region und insbesondere das Land natürlich nicht verlassen. Mhm. Dann war für mich so die Frage, was passiert, wenn ich abhauen kann? Wenn ich mich irgendwie an Bord von einem Segler schleichen kann und wieder nach Großbritannien segel. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei Dickens. Great Expectations, wer es gelesen hat, da gibt es die Figur des Abel Magwitch. Das ist ja ein geflohener Häftling, der wieder von Australien nach England kommt. Und diese Leute hat die Todesstrafe erwartet.
Wenn sie denn erwischt wurden, ne?
Wenn sie denn erwischt wurden,
ja. Denn es war ja auch möglich, deine Identität da doch leichter zu wechseln als heute. Also es ist so auch vorgekommen, sowas.
Ja, ganz genau. Und wie gesagt, ab 1868 wurde nicht mehr deportiert. Das lag zum einen an den hohen Kosten. Es gab aber auch Widerstände in Australien, die jetzt nicht einfach immer nur als die Strafkolonie mehr gelten wollten.
Ja, verständlich.
Und natürlich auch humanitäre Bedenken wurden dann immer lauter. Und was auch ganz kurios ist, es gab einen Goldrausch in Australien und es gab genug freiwillige Arbeitskräfte. Also viele sind nach Australien gegangen, um natürlich reich zu werden und mussten, bevor sie natürlich das große Gold gefunden haben, auch irgendwie über die Runden kommen. Und dadurch waren die Farmen und die Orte, wo es Arbeit gab, dann auch irgendwann mit Freiwilligen gefüllt. Mhm. Ja. Dann, um jetzt zur nächsten Strafe zu kommen, das habe ich mal übertitelt als Gefängnis. Mhm. Das heißt natürlich Freiheitsentzug. Und bis Mitte der 1830er Jahre waren Gefängnisse kein Ort der Besserung, sondern reine Verwahranstalten. Da auf diesen Besserungsgedanken kommen wir gleich noch. Das hatten wir auch in der letzten Folge, ne? Die moralische Besserung. Also Verwahranstalten, das heißt, du wurdest als Häftling in Gemeinschaftsseelen untergebracht. Es gab keine Trennung nach Alter, Geschlecht oder Schwere der Schuld. Und die Folge war natürlich, dass Korruption da in der Tagesordnung war in diesen Anstalten. Die Wärter verlangten Geld für Essen oder bessere Schlafplätze. Und es waren Seuchenhäuser. Krankheiten wie Typhus haben sich da schlagartig ausgebreitet, wurden auch als Gefängnisfieber tituliert. Und das waren unmenschliche Zustände, die da herrschten.
Ja, und das gab es ja wirklich überall im Land, ne? Nicht nur in London, sondern an vielen Orten. Und dann teilweise wirklich so richtig kleine Verschläge, wo dann irgendwie 20 Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht waren. Weil, also je nach Größe natürlich des Ortes. Das waren wirklich untragbare Zustände, das muss man ganz einfach sagen. Die sind da auch drin gestorben und dann vergessen worden erstmal und überhaupt und also ganz übel.
Ja, wirklich übel. Und da gab es natürlich dann noch immer mehr den Druck und auch Kritik und Forderungen nach Reform. Wirklich geändert hat es aber eigentlich erst durch die Vorstellung, dass das Umfeld deinen Charakter formt. Mhm. Das kam dann so in den 1840er Jahren und ab 1842 gab es das sogenannte Separate System. Es gibt zwei große Systeme in den Gefängnissen im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Das erste, wie gesagt, ist das Separate System. Das ist ein Vorbild, kam aus Philadelphia. Und das hieß, dass jeder Gefangene alleine in seiner Zelle lebte. Also bis zu 23 Stunden am Tag. Mhm. Oscar Wilde, der ja selber in einem Gefängnis saß, hat es als Grab für die noch nicht Toten bezeichnet. Mhm. Dein Name wurde dir genommen. Du hattest nur noch eine Nummer und du hast auch alleine in diesen Zellen gearbeitet. Also Zwangsarbeit natürlich als Weg zur Besserung war bei diesen ganzen Strafen immer so der Kern. Du hast Seilherstellung betrieben in deiner Zelle oder genäht. Und eine Stunde am Tag durftest du in den Hof spazieren, aber auch so, dass du die anderen Häftlinge nicht sehen konntest. Du hast beim Verlassen deiner Zelle meist eine Maske übergezogen bekommen oder eine Kapuze. Die musstest du tragen, um die anderen nicht zu sehen. Und ganz wichtig auch in diesen Gefängnissen war das Bibelstudium. Es gab Gespräche mit Geistlichen, es gab auch Gottesdienste, natürlich als in Anführungsstrichen moralische Therapie. Und auch in diesen Kapellen gibt es Zeichnungen, dass die Gefangenen in Einzelkabinen waren. Also waren immer Trennwände zwischen denen, dass die nur den Priester vorne sehen konnten, aber keine Mitgefangenen. Also es war ganz, ganz wichtig in diesem Separate-System, wie der Name schon sagt, dass du von allen anderen Mitmenschen getrennt warst. Selbst Flüstern wurde bestraft. Stell dir einfach mal vor, du würdest jahrelang in so einer Zelle leben, 23 Stunden am Tag, ohne auch nur einen Mitgefangenen zu sehen oder zu hören.
Ja, das kann man gar nicht aushalten, ne? Das ist eine schreckliche Vorstellung.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Also die Folge war auch in der Tat die sogenannten Pentonville Disease, also die Pentonville Krankheiten. Das waren Depressionen, Halluzinationen, psychische Zusammenbrüche bis zu Selbstmordversuchen. Obwohl Ende des 19. Jahrhunderts dieses System auch als wirklich gescheitert galt, wurde es offiziell erst 1922 abgeschafft. Wie gesagt, Pentonville Disease, der bedeutendste Vertreter war dieses Pentonville Prison in London. Und das ist ganz interessant, es war ein Panoptikum. Es war sternförmig gebaut, das heißt die Flügel gehen in jede Himmelsrichtung ab, sodass der zentrale Punkt, wo die Wärter saßen, die alle Zellenblöcke gleichzeitig überwachen konnten. Und das kommt mir insofern natürlich sehr bekannt vor, weil ich ja das große Glück habe, in Münster zu wohnen. Und wir haben hier genau so ein altes Gefängnis. Das ist 1849 bis 53 gebaut und ist eins der wenigen vollständig erhaltenen preußischen Gefängnisse. Und es ist genau nach diesem Prinzip gebaut. Also ein Panoptikum mit diesen Flügeln, die da abgehen. Ab den 1860er Jahren gab es das zweite System. Das war das sogenannte Silent System. Auch das kam aus den USA. Und weil die Kritik an diesem Separate System immer größer wurde, kam halt dieses Neue. Und das beinhaltete keine vollständige Isolation mehr der Häftlinge, sondern ein gemeinsames Arbeiten in Werkstätten. Das heißt, es gab in den Gefängnissen Schneidereien, Schuhmachereien, Holzwerkstätten. Und dort haben die Gefangenen dann gemeinsam gearbeitet. Das war natürlich für die Gefängnisse auch insofern viel wirtschaftlicher, weil die Produkte verkaufen konnten. Die konnten sich also selbst finanzieren. Aber es hieß Silent System, weil es ein absolut striktes Schweigegebot gab. Jede Form der Kommunikation war verboten, aber man konnte sich jetzt halt zumindest mittlerweile sehen. Die Gefangenen waren immer noch in ihren eigenen Zellen, aber sie waren jetzt nicht mehr so ganz vollständig isoliert. Es gab beispielsweise auch Spaziergänge in der sogenannten Lockstep Formation. Das heißt, man ist in einer Reihe gegangen und hatte immer eine Hand auf der Schulter des Vordermanns. Kopf gesenkt und exakt synchron. Flüstern, Blickkontakte oder auch andere Formen der Kommunikation wurden auch hier hart mit Peitsche, Nahrungsentzug oder ganz beliebt den Dunkelzellen bestraft, in die du dann mehrere Tage gesperrt wurdest und saßt in völliger Dunkelheit. Aber Menschen brauchen natürlich Kommunikation. Es gab dann Hustencodes, es wurden Zettelchen geschrieben, es gab Klopfzeichen an Werkbänken oder ähnliches. Da war natürlich in der Not die Kreativität ungebremst.
Und man hatte noch gar keine Vorstellung davon, dass es da auch um Rehabilitation oder irgendeine Form von psychischer Betreuung oder irgendetwas in der Art gehen konnte.
Rehabilitation insofern, dass du durch also wie ich es ja gerade schon gesagt habe, beispielsweise auch durch die Bibelkunde oder aber auch durch die Art der Zwangsarbeit oder durch die Zwangsarbeit selbst moralisch gebessert wurdest, dass du dann am Ende auch in die Gesellschaft zurück entlassen werden durftest.
Genau, moralische Verbesserung durch harte Arbeit und religiöse Ausbildung, aber keine psychologische Betreuung.
Nein.
Natürlich nicht zu der Zeit.
Ja. Dann haben wir aber auch noch zwei andere Institutionen, was das angeht. Zum einen haben wir das House of Correction, also die Besserungsanstalt. Das ist im Grunde das, worauf du gerade anspielst, ne? Also die Korrektur deines Charakters. Diese Besserungsanstalten waren auch Teil des Strafsystems. Das waren auch eher Gefängnisbauten mit Zellenblöcken. Da durfte auch keiner raus. Und hier saßen aber eher die kleineren Straftäter. Die sollten darin diszipliniert werden, korrigiert werden. Und da hast du auch maximal, ich sag jetzt mal, 2 Jahre drin verbracht. Während du in den anderen Gefängnissen wirklich sehr viel länger leiden musstest. Diese Besserungsanstalten waren dann auch für die Leute, die aus dem Magistrat geschickt wurden, ne? Also Vagabunden, Diebe, Prostituierte. Damals hat man die hauptsächlich so als disorderly persons bezeichnet. Der Alltag war eigentlich dem in einem Gefängnis ähnlich und auch hier wurde die Zwangsarbeit eingesetzt zur Korrektur. Wichtig ist hier, glaube ich, nochmal die Abgrenzung zum Workhouse, zum Arbeits- oder auch Armenhaus, wie wir das ja schon häufig gehört haben, weil diese Einrichtungen schnell miteinander verwechselt oder vermischt wurden. Ich glaube, das ist uns teilweise vielleicht auch schon in manchen Folgen passiert. Deswegen ist es wichtig, hier nochmal einmal auseinanderzukriegen. Also diese Besserungsanstalten, House of Correction, das ist Teil des Strafsystems, und ein Workhouse ist ein Teil des Poor Law Systems, also des Sozialsystems, nicht des Strafsystems.
Ja, nichtsdestotrotz waren eben die Umstände in den Workhouses oft auch so schlecht, dass man das schon mal verwechseln kann. Ich glaube zwar nicht, dass es uns direkt passiert ist, ich erinnere mich jedenfalls nicht, aber man könnte, denn die Umstände waren ja nicht viel besser.
Nein, genau. Und erstmal rein äußerlich, auch das waren teils riesige Gebäude. Das muss man sich einfach mal so ganz klar vorstellen, dass ein Lambeth Workhouse, von dem wir auch schon viel gehört haben, für über 800 Personen gebaut wurde. Und wie gesagt, es war für die Armenhilfe eigentlich gedacht. Ne? Also man wollte nicht den Straftätern, sondern den Armen, Alten, Kranken, Arbeitslosen damit weiterhelfen. Das Perfide ist natürlich, dass gesagt wurde, die Menschen kommen freiwillig. Aber was ist freiwillig, wenn du in so einer Not bist, dass du in so ein Workhouse gehen musst? Also das hat ja nicht mehr viel mit Freiwilligkeit zu tun.
Ja, genau. Und das hatte ja schon auch die Absicht, so unbequem wie möglich zu sein.
Ja.
Denn man ging ja davon aus, dass die Menschen auch schon an schlechter Moral quasi litten, wenn sie da erstmal hin müssen. Von daher wollte man das auch nicht so einfach machen.
Genau. Und es wurde auch äußerst unbequem gemacht. Familien wurden getrennt.
Richtig.
Die sahen sich dann auch nicht mehr.
Nee, genau. Und ebenso wie im Gefängnis da auch, ne? Harte Arbeit, karges Essen und auch Strafen, ne? Auch Prügelstrafen teilweise.
Ja.
Kein freundlicher Umgang miteinander, sondern viel Disziplin, Härte und ja, im Grunde auch so ein bisschen Strafe dafür, dass man da überhaupt hingegangen ist. Also
ja, Strafe ist, glaube ich, nicht richtig ausgedrückt, sondern die Härte war halt zur moralischen Förderung.
Ja, okay.
Also beiden Institutionen war eigentlich gleich, dass Arbeit zentral war. Das eine war genau. Halt eine Strafe, durch die du moralisch verbessert werden solltest. Und im anderen Fall, in den Workhouses, war es zum einen natürlich eine Gegenleistung für die Unterkunft und für das Essen, was du bekommen hast. Aber auch dadurch solltest du natürlich moralisch gefördert werden.
Ja, aber finde den Fehler.
Ja, natürlich.
Weil im Grunde war es ja nicht großartig unterschiedlich.
Richtig. Und die waren auch beide sehr stark reguliert und diszipliniert. Beide hatten feste Tagesabläufe. Ja. Es gab Uniformen oder spezielle Kleidung zumindest. Es gab auch in einem Workhouse war die Kommunikation deutlich eingeschränkt. Nur leise, nur diszipliniert. Ich sag's mal, Unanständigkeiten in jeglicher Hinsicht wurden auch da hart bestraft. Insbesondere auch während deiner Arbeit. Deswegen ist es auch so schnell, oder passiert es auch so schnell, dass diese Einrichtungen miteinander verwechselt werden. Aber sie kommen aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Aber leider, muss man sagen, enden sie beide eigentlich quasi fast beim gleichen Ergebnis.
Ja, und oft auch bei denselben Menschen. Das ist die ähnliche Klientel, leider.
Ja, und vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung sind halt beide behaftet.
Mhm, natürlich.
Das eine ist ein Symbol für Kriminalität und das andere ist ein Symbol für Armut. Und beides ist moralisches Versagen.
Ja.
Das waren jetzt so diese Gebäude, sage ich mal, die Einrichtungen. Mhm. Es gab natürlich auch die Todesstrafe. Und was ganz wichtig ist, das viktorianische London insbesondere markiert eigentlich den Wendepunkt im Umgang mit der Todesstrafe. Und da müssen wir einmal kurz zurückblicken, denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts basierte das Rechtssystem noch auf dem sogenannten Bloody Code. Da gab es noch kein organisiertes Gefängnissystem und auch die Verbrechensbekämpfung war ja noch in äußersten Kinderschuhen. Hörte einfach nochmal in die Folge zur Polizei rein. Das heißt, der Staat musste auf maximale Abschreckung bauen und das war halt der Galgen. Diese Todesstrafe, die gab es auch schon für Bagatellen. Also um wieder unsere beiden Jungs mit dem Taschentuchdiebstahl vom Anfang zu nehmen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wären die damit an dem Galgen gelandet. Das unerlaubte Fällen von Bäumen oder das Unkenntlichmachen von deinem Gesicht in der Nacht, das waren alles Fälle, dafür konntest du am Galgen landen. So, und dieser Bloody Code, der erlitt dann Reformen. Und zwar zwischen 1820 und 1861. Und insbesondere unter Königin Victoria, die ja ab 1837 auf dem Thron landete. Und das erste war der sogenannte Judgment of Death Act. Der war vor Victoria, schon 1823. Und die Richter erhielten das Recht, Todesstrafen umzuwandeln. Und 1832 wurde beispielsweise die Todesstrafe für die meisten Arten von Diebstahl schon abgeschafft. Das heißt, es gab eine etwas mildere Justiz. Ab 1861 wurde die Liste der todeswürdigen Verbrechen auf 5 reduziert. Du kamst an den Galgen für Mord, Hochverrat, Piraterie mit Gewaltanwendung oder Brandstiftung in königlichen Werften oder Spionage.
Ja.
Das waren die Dinge, die haben dich deinen Kopf gekostet.
Ja, ganz spannend finde ich ja das mit dem Feuer in königlichen Werften. Was, also die sogenannte Baratterie, das galt übrigens auch, wenn du dein eigenes Schiff in Brand steckst, zum Beispiel, um deine Versicherung zu behimsen oder so. Auch das mit Todesstrafe belegt.
Ja.
Das fand ich einfach kurios.
Ja. Und ich glaube, der größte Wendepunkt kam ab 1868. Da kam der sogenannte Capital Punishment Amendment Act. Der hat dafür gesorgt, dass Hinrichtungen nur noch innerhalb von Gefängnismauern vollstreckt werden durften. Mhm. Und damit waren halt diese Massenspektakel zu Ende. Diese, wie es auch hieß, Jahrmärkte der Unmoral. Man muss sich ja vorstellen, wenn da Menschen vor dem Newgate Prison oder sonst wo aufgehängt wurden, da waren ja teilweise bis zu 50.000 Menschen vor Ort. Das war wirklich ein Jahrmarkt mit Händlern, Essensständen. Tribünen wurden aufgebaut, die teilweise unter dem Gewicht der Menschenmassen zusammengebrochen sind. Oder wie wir es auch im Fall von Catherine Eddowes gehört haben, die bei den Hinrichtungen dann irgendwelche kleinen Balladen verkauft haben.
Ja, genau.
Das hatte ein Ende. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. Und zwar ganz genau am 26. März 1868, da wurde der Ire Michael Barrett vor dem Newgate Prison gehängt und war damit der Letzte, der in England vor einer johlenden Menge starb. Ja. Und diese Todesstrafe hat dann ihre Perfektion in den 1870er Jahren erhalten, und zwar durch William Marwood. Dieser wurde 1872 im Alter von 54 Jahren der neue Scharfrichter im Lincoln Castle Gefängnis und hatte zuvor bereits Versuche mit verschiedenen Seillängen und Gewichten vorgenommen und sich auch in der Anatomie gebildet. Marwood entwickelte so die Methode des langen Falls, weil er dies für eine humanere Todesart hielt. Und das ist ja an sich schon ein Widerspruch in sich. Das heißt, der Delinquent starb hier auch durch einen Genickbruch, weil die Länge des Seils auf seine Größe und sein Körpergewicht angepasst wurde und dadurch der Genickbruch schneller und unmittelbarer eintrat. Dieses Verfahren präsentierte er dann am 1. April 1872 bei der Hinrichtung von William Frederick Horry. Und das war wohl sehr effizient. Dadurch wurde er dann nämlich der Henker von London und Middlesex und bekam, was ich auch mal ganz interessant fand, ein Jahreseinkommen von 20 Pfund, was nicht sonderlich viel ist, aber 10 Pfund für jede durchgeführte Exekution.
Ja, das ist kein schlechtes Einkommen.
Genau. Und er führte da auch sehr schön Buch drüber. Also er hat eine lange Liste, wo jede Hinrichtung mit abhängig von Gewicht und richtiger Seillänge bemessen und notiert wurde. Das soweit zu den Strafen. Wie gesagt, am Ende gibt es noch so ein paar Kuriose. Jetzt wollen wir noch mal einmal schauen, was waren denn so typische Verbrechen in der damaligen Zeit? Und das schauen wir mal als erstes bei den Nicht-Kapitalverbrechen, also den weniger schweren Verbrechen. Und hier werfen wir mal einen Blick auf den Newgate-Kalender von 1853, denn hier sind alle Fälle aufgezeichnet, die vor Old Bailey verhandelt wurden. Und beispielsweise auch der Fall, den ich gerade in meiner kleinen szenischen Einleitung vorgeführt habe. So gab es nämlich zum Beispiel auch zwei weitere Taschendiebe. Auch die hatten jeweils ein Taschentuch im Wert von 3 Schilling gestohlen und wurden vom selben Richter verurteilt. Der eine zu einem Monat in einer Besserungsanstalt und der andere zu 4 Jahren Zwangsarbeit. Gleiches Verbrechen, gleicher Richter, 2 unterschiedliche Personen, 2 unterschiedliche Urteile.
Ja, und nicht ein bisschen unterschiedlich, ne, sondern ganz gewaltig.
Genau, und das zeigt so ein bisschen wieder die Willkür, die in diesem Common Law drin sitzt.
Ja.
Findest du 2 unterschiedliche Urteile, bemaßst du auch mit 2 unterschiedlichen Urteilen. Beziehungsweise du hast natürlich eine gewisse Freiheit oder einen gewissen Spielraum.
Ja, hast du vielleicht einen schlechten Tag oder der Typ ist dir unsympathisch oder so, ne, dann kannst du das schon anders entscheiden. Ja, das ist schwierig.
Dann haben wir noch den Fall von jemandem, der eine Flasche Gin im Wert von 2 Schilling und 1 Penny stahl. Der erhielt 14 Tage im Newgate Prison. Ein Bigamist erhielt ebenfalls 14 Tage, ein anderer 1 Jahr in einer Besserungsanstalt. Für, Zitat, Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 10 Jahren wurde ein Mann zu 10 Monaten Haft verurteilt. Doch für die Vergewaltigung eines Mädchens im Alter zwischen 10 und 12 Jahren erhielt ein anderer Mann 1 Jahr in einer Besserungsanstalt.
Ja. Das ist natürlich mit modernen Ohren sehr schmerzhaft zu hören.
Ja, und das war ja auch die Zeit, bevor die entsprechenden Acts erlassen wurden, die gerade so einen Missbrauch von Kindern härter unter Strafe stellt. Und auch da haben wir leider gehört, dass das nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern wirklich leider ein langer Prozess war, bis sich das mehr und mehr durchgesetzt hat. Und jetzt habe ich noch mal so ein paar Arten von Verbrechen, die typisch waren für das viktorianische London. Beispielsweise das Baby Farming. Hast du das schon mal gehört?
Ja, da gibt's auch was von Früher war mehr Verbrechen, kann ich sehr empfehlen. Verlinken wir euch mal unter der Folge.
Der Poor Law Amendment Act, den haben wir schon ein paar Mal gehört, der verweigerte ab 1834 armen Menschen das Recht auf Existenzsicherung. Das heißt also, Mütter mussten in Arbeitshäusern gehen, wenn sie nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten und waren gezwungen, die Kinder abzugeben.
Genau, und da kommen diese Babyfarmer ins Spiel. Das waren häufig Familien, besonders die Frau der Familie, die dann diese Kinder aufgenommen haben gegen ein Entgelt. Entweder man hat regelmäßig was bezahlt oder einen Gesamtpreis. Und dann haben diese Familien, diese Frauen angegeben, sich um die Kinder zu kümmern. In den allermeisten Fällen haben sie das auch getan. Aber es gibt da wirklich ganz grausame Verbrechensserien von Menschen, die Kinder dann ermordet haben, nachdem sie sie übernommen haben und irgendwo haben verschwinden lassen und eben da auf diese Weise sich bereichert haben. Denn die Mütter hatten ja häufig gar keine Handhabe gegen diese Person. Aber manche davon kamen eben auch ans Licht, zum Beispiel eben der Fall von Amelia Dyer. Und wie gesagt, den könnt ihr euch gerne bei Früher war mehr Verbrechen mal anhören. Das ist wirklich eine ganz schreckliche Geschichte. Aber das ist leider auch nicht der einzige Fall, wo das zum Mord kam, eben im Zuge dieses Babyfarmings. Es war ja auch so einfach für die Leute, ne? Weil diese Kinder hatten überhaupt niemanden, der für sie da war oder der sich um sie gekümmert hat, außer ihren Müttern. Und die Mütter waren hilflos und die Kinder waren diesen Frauen, diesen Familien ausgeliefert und ja, dann haben die Menschen, ohne schnell zu überlegen, dann diese Morde begangen, was wirklich schrecklich war.
Und dass das nicht nur Einzelfälle waren, zeigt auch die Tatsache, dass ab 1872 der Infant Life Protection Act erlassen wurde, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.
Ja.
Dann haben wir noch das Garrotting. Weißt du, was das ist? Machen wir hier mal ein kleines Rätselspiel.
Garrotting ist doch erdrosseln, oder? Mit einem Gerät.
Genau, mit einer Garotte oder einer Schlinge, einem Draht. Und das war damals so populär, also nicht unbedingt die Menschen zu töten, aber sich von hinten an diejenigen heranzuschleichen, so eine Schlinge um den Hals zu legen, während dann ein Komplize dir die Taschen ausnahm, dass es eine richtige Panikwelle, insbesondere in London, vor den sogenannten Garrotters gab.
Ist ja auch eine schreckliche Vorstellung, ne?
Absolut. Dann gab's das Coining. Was könnte das sein?
Irgendwas mit Münzen.
Richtig, ja. Auch hier, insbesondere in den Elendsvierteln, gab es viele illegale Münzgießereien. Da wurden falsche Münzen aus Blei oder Zinn hergestellt und das hat sich ganz stark verbreitet. Es gab ganze Polizeidivisionen, die dazu eingerichtet waren, Jagd auf diese Coiners zu machen.
Also Geldfälscher.
Ja, dann haben wir natürlich den allseits beliebten Taschendiebstahl, ein Volkssport im viktorianischen London. Auch hier wieder Verweis, ich glaube heute ein drittes Mal, auf Charles Dickens' Oliver Twist, wo dann insbesondere auch das wirklich übliche Organisieren in Form von Kinderbanden ja dargestellt ist. Lass uns nochmal einmal vielleicht den Bogen auch zu unserer letzten Folge mit den Gesellschaftsschichten schlagen. Einmal über Kriminalität als Makel sprechen. Denn ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass in der viktorianischen Gesellschaft Kriminalität nicht als ein, ich sage es mal, individuelles Versagen betrachtet wurde, sondern dass das also im schlimmsten Falle wirklich biologisch verstanden wurde. Also es gab das soziale Versagen, aber es gab halt auch, dass du gar nicht anders konntest, weil du biologisch in die Criminal Class hineingeboren wurdest, in diese Sonderschicht, in die unterste Gesellschaftsschicht. Und auch am Ende des 19. Jahrhunderts war die viktorianische Gesellschaft noch völlig davon überzeugt, dass Kriminelle ja fast eine eigene Spezies sein. Ne? Also man glaubte, sie wären eine Form von evolutionärem Rückschlag auf eine niedrige Stufe.
Und es gab doch auch so spannende Geschichten wie die Phrenologie oder so, die dann versucht haben, anhand der Schädelform irgendwie so kriminelle Menschen zu identifizieren und sowas alles.
Genau, das geht auf den italienischen Arzt Cesare Lombroso zurück. Er war davon überzeugt, dass man Verbrecher an der Physiognomie, also an körperlichen Merkmalen, erkennen könnte. Gerade so Dinge wie eine fliehende Stirn, besonders großer Kiefer, asymmetrische Gesichter oder lange Arme. Das heißt, du konntest da an Menschen sehen, dass sie einen Hang zum Bösen haben. Und das konnte genauso vererbt werden wie eine Augenfarbe.
Ja.
Und wer dann in so Slums, wie beispielsweise im East End, geboren wurde, der galt von da an schon quasi als potenzieller Straftäter.
Ja, genau.
Das ist natürlich greift irgendwo Darwinismus in einer sehr pervertierten Form auf und wird dann natürlich noch verbunden mit, ja, insbesondere rassistischen Vorurteilen.
Ja, genau, Rassismus und Klassismus, das spielt da eine riesige Rolle. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon gehört.
Mhm. Ja.
Aber gerade auch beim Thema Verbrechen spielt das natürlich immer wieder rein, ne? Auch bei den Urteilen. Und natürlich auch dabei, wie mit den Angeklagten zum Beispiel verfahren wird. Denn wenn du jetzt jemand aus der Mittelklasse oder aus der Oberschicht hast, der jetzt eines Mordes angeklagt ist, das ist ja durchaus auch mal vorgekommen, dann wird der ja mitnichten im Newgate Prison in so eine Zelle gesetzt, sondern die sind dann irgendwo in einem ja hochklassigen Hotel im Hausarrest oder so. Also auch da wird ja ganz anders verfahren, eben weil man schon davon ausging, dass das eben eine ganz andere Klasse Mensch ist und dass man nicht mit denen so verfahren kann. Ne? Also das, ja. Das zog sich durch alle Bereiche und eben auch in den Bereich der Rechtsprechung.
Ja, absolut. Es wird unterschieden eigentlich zwischen einer ehrbaren, armen Arbeiterschicht.
Mhm.
Die konnten Verfehlungen haben, aber das konnte man korrigieren.
Ja.
Und man sprach von dem sogenannten Residuum, also einem, ja, aus Lateinisch Überrest, Rückstand. Die waren halt unkorrigierbar. Da
ja.
konnte man nichts tun. Und wie du sagst, genau, das hat sich im Rechtssystem niedergeschlagen, bei der Polizeiarbeit, aber auch in der Literatur. Denn wenn wir jetzt beispielsweise auf zeitgenössische Werke schauen und da ganz stark Stevensons Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass man einen Mr. Hyde, den er so zeichnet, dass das Böse und das Schlechte in seinem Gesicht, in seiner Körperhaltung ablesbar werden. Das schlägt auch da diesen Atavismus im Grunde wieder.
Ja, das ist wahr.
Ja, und das zeigt auch nochmal, das haben wir auch in vorherigen Folgen angesprochen, die Angst, die natürlich dann, ich sag mal, ab der Mittelschicht aufwärts bestand, dass diese Criminal Class und diese Wilden, wie es ja auch oft wirklich so bezeichnet werden, dass die hinüberschwappen und dass die so groß und so stark und so viele werden, dass man sich da vielleicht gar nicht mehr gegen wehren kann. Also eine Art von Revolution der Kriminellen sozusagen oder der Armen, besser gesagt. Da war wirklich eine, also aus deren Sicht begründete Angst.
Ja, und auch da zeigt sich schon, was wir auch heute immer noch kennen, dass sich Menschen aufgrund von Vorurteilen, sei es Rassismus oder Klassismus, als Angeklagte oder zumindest Verdächtige wiederfinden, obwohl die überhaupt gar nichts zu tun haben mit irgendeinem Verbrechen, sondern einfach nur, weil die Menschen davon ausgehen, dass der Täter, die Täterin so jemand sein muss. Also, dass man dem das ansehen kann. Und das ist auch damals schon so gewesen.
Mhm.
Und übrigens, wenn es um Mord geht, dann traute man das Frauen recht wenig zu. Also das ist immer wieder sehr sichtbar, wenn es um Frauen geht, die gemordet haben im 19. Jahrhundert und davor tatsächlich, dass man ja die Menschen beinahe erschüttert findet. Im 19. Jahrhundert natürlich ganz besonders. Wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen, denn da wurde ja immer mehr dieses Bild des Engels im Hause und so weiter propagiert. Also die Frau als moralisch reines Wesen und so weiter. Und da passt natürlich so eine Mordanklage gar nicht dazu. Also man hat dann bei diesen Gerichtsverfahren ganz oft so eine gewisse Erschütterung, also dass das fast gar nicht sein kann und wie, was ist da passiert, weil eine Frau ja per se gar nicht zu sowas in der Lage ist. Das hat auch einigen geholfen, manchen nicht. Aber ja, das war auch noch so ein Vorurteil, dass dann manchmal der Täterin vielleicht auch zugute kam, ungerechtfertigterweise.
Ja, da habt ihr, glaube ich, auch schon einige Fälle in eurem Podcast zu gehabt.
Ja, ne? In der Tat.
Dann kommen wir eigentlich ans Ende und jetzt möchte ich noch ein paar, in Klammern fast vergessene viktorianische Strafen oder sagen wir mal Sonderformen der Zwangsarbeit als Rausschmeißer vorstellen.
Mhm.
Würde dir direkt eine einfallen, die es heute nicht mehr gibt?
Boah, nee.
Also, die erste kommt von einem britischen Ingenieur, Sir William Cubitt, aus dem Jahr 1818. Der sah eines Tages im Gefängnis von Bury St. Edmunds Häftlinge untätig herumsitzen und dachte, das sei irgendwie auch nicht so im Sinne des Erfinders. Die könnte man doch durch nützliche Arbeit reformieren und halt auch gleichzeitig ihren Geist durch Erschöpfung brechen. Und das müsste doch eigentlich mit einer Maschine möglich sein.
Mhm.
Und so ein Ingenieur ist ja bekanntlich nichts zu schwör. Und schon hatten wir die Tretmühle.
Ach.
Oder auch Treadmill oder Treadwheel genannt. Also die Tretmühle treten oder das war wie eine richtige Tretmühle. Das gibt es ja heute noch so ein bisschen umgangssprachlich.
Heute geht man dafür zum Spinning.
Richtig. Ja, es ist gar nicht so weit davon entfernt. Weißt du, wie so ein Ding aussah?
Nicht so richtig. Ich denke jetzt gerade an so menschenbetriebene Wasserräder aus dem Mittelalter. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so ähnlich war, ja?
Ja, ist es. Stell dir einen Zylinder vor, einen wirklich großen, massiven Zylinder. Der kann aus Holz sein oder aus Eisen. Und an der Außenseite von dieser großen Rolle, von diesem Zylinder, sind Stufen angebracht.
Mhm.
Und diese Zylinder, die konnten eine Breite oder Länge, je nachdem, haben, dass bis zu 40 Erwachsene nebeneinander daran Platz fanden.
Ach krass.
Die hielten sich dann meist oben an einer Querstange fest und dann begannen die, in diese Stufen zu treten. Und durch ihr Eigengewicht begann dann der Zylinder sich zu drehen. Und so hattest du eine Endlostreppe.
Mhm.
Dann war natürlich, wie wir schon gehört haben, durch Separate System meist diese Häftlinge auch noch durch Wände voneinander getrennt, sodass jeder quasi an dieser Rolle in seiner kleinen Kabine stand und da die Tretmühle getreten hat. Die durften auch nicht miteinander sprechen natürlich und so eine Schicht dauerte zwischen 6 bis 10 Stunden.
Meine Güte.
Ja, das hat mal jemand ausgerechnet, das muss ungefähr eine Distanz von 2.500 bis 4.000 Höhenmetern sein, die du dann an so einer Tretmühle zurücksetzt.
Das erinnert ja schon fast an so Höllenstrafen, ne? Ich denke jetzt hier an so Sisyphusarbeit und so, ne?
Das ist
ja ähnlich.
Ne?
Ja, ja,
ja. Genau. Dann gab es auch noch oft kleine Glocken. Da konnte dann zum Beispiel die Anzahl der Umdrehungen, das gab dann Rückmeldung fürs Personal, denn du musstest da natürlich auch ein bisschen was leisten. Manchmal trieben diese Zylinder, diese Tretmühlen auch richtige Mühlen oder Pumpen an, ne? Hatten wir ja schon mal den Punkt. Also wenn da irgendeine Wirtschaftlichkeit für das Gefängnis dahinter stand. Und das gab es in Großbritannien in um die 50 Gefängnissen, war aber auch ein Verkaufsschlager in die Kolonien und in die USA. Ja, was macht das denn jetzt so mit dir, wenn du das so 6 bis 10 Stunden am Tag machst? Also übliche Verletzungen waren Hernien, also Risse in der Bauchwand, Lungenschäden oder auch Erschöpfungstode. Das wurde dann irgendwann als unmenschlich betrachtet, sodass es dann einen Prison Act gab, der 1898 diese Tretmühlen verbot. Aber letztlich waren sie noch bis 1901, 1902 im Einsatz. Und um jetzt zu einem Spinning zu kommen, in den 1960er Jahren hat man aus diesem Prinzip dann Fitnessgeräte gemacht. Also Vorläufer von Steppern und Laufbändern sind dann daraus hervorgegangen.
Das ist ja nicht so eine schöne Geschichte.
Ja, schön ist das alles nicht. Das ist so. Auch die zweite nicht, die ich mitgebracht habe. Und die ist auch nicht minder sinnbefreit. Das war die Crank, also die Kurbel. Und Crank Labor, also Kurbelarbeit, war insbesondere beliebt, weil wir ja gehört haben, du musstest 23 Stunden in deiner Zelle verbringen und da kannst du natürlich schön an der Kurbel drehen.
Oh Gott.
Und du musst dir das Ding vorstellen, also ein Holzkasten und an einer Seite ist eine große Kurbel angebracht und wenn man diese Kurbel dreht, wurde im Inneren des Kastens eine Walze gedreht und an dieser Walze waren ja Paddel oder Tassen angebracht und dann wurde dieser Kasten zusätzlich mit Sand gefüllt, damit du ordentlich Widerstand hast, wenn du drehst. Manchmal gab es auch eine Justierschraube, dann brauchtest du keinen Sand. Das war die sogenannte Screw oder Screws. Die wurde dann vom Wärter festgedreht. Damit konnte er dann den Widerstand dieser Kurbel einstellen. Und auch heute nennt man im Slang Gefängniswärter in Großbritannien immer noch Screws von diesen Kurbeln. Und in einer 8-Stunden-Schicht, die du dann an deiner Zelle an dieser Kurbel gedreht hast, wurde von dir erwartet, dass du bis zu 10.000, 14.000 Umdrehungen machst. Da war auch oft ein Zählwerk angebracht, die das mitgezählt hat oder auch kleine Glöckchen. Das war aber auch dann meist gekoppelt an deinen Tagesablauf. Das heißt, nach 2.000 Umdrehungen kriegst du Frühstück. Wenn du jetzt noch 3.000 Mal drehst, kriegst du Mittagessen. Und wenn du dann nochmal 3.000 Mal drehst, kriegst du ein Abendessen. Und das, was du bis dahin noch nicht geschafft hast, machst du dann noch schön vor deiner Nachtruhe.
Boah, ja. Das ist aber ja auch komplett sinnlos.
Das geht ja nicht um Sinn, sondern es geht ja darum, dass du irgendwann an deiner Kurbelarbeit erkennst, was für ein moralisch verkommener Mensch du warst und dass du dich ja jetzt bessern musst.
Ja, ja, okay.
Ja, und jetzt habe ich noch eine letzte Zwangsarbeit mitgebracht, damit wir auch nochmal nach draußen kommen.
Mhm.
Was für den Gefängnishof. Das war das sogenannte Shot Drill.
Mhm.
Hier standen die Häftlinge hintereinander in einer Reihe. Der erste hob eine Kanonenkugel auf, die hat natürlich ordentlich Gewicht, und gab sie dem Mann hinter sich. Der setzte die Kugel auf den Boden, hob sie wieder auf und gab sie an den Mann hinter sich. Bis die Kugel den letzten Mann in der Reihe erreicht hatte und dann wanderte die Kugel wieder nach vorne auf die gleiche Art und Weise zurück.
Ja.
Und danach warst du irgendwann nach vielen Jahren ein besserer Mensch hoffentlich.
Ja. Das hat bestimmt funktioniert. Mann, Mann, Mann. Ja.
Ja,
dem bleibt nicht mehr viel hinzuzufügen.
Nein. Und um jetzt nochmal so den Abschluss zu kriegen, das waren jetzt all diese Institutionen, ne? Also vom Police Constable über den Coroner, den Magistraten bis zum Richter im Old Bailey. Diese alle bilden das System der viktorianischen Strafjustiz. Und das war ein System, das glaubte, dass jede Form von Verbrechen kontrolliert werden kann. Doch zeigte insbesondere natürlich die Whitechapel-Mordserie am Ende des 19. Jahrhunderts, als das Justizsystem eigentlich als perfekt ausgebildet galt, dass es auch noch Art von Verbrechen gibt, auf die dieses System nicht vorbereitet ist. Und wo keine Person gefasst werden kann, um in dieses System überführt zu werden. Und das ist auch nochmal interessant, darüber nachzudenken, dass da einfach so eine gewisse Hilflosigkeit im Raum stand. Das war noch verhältnismäßig neu.
Ja, das stimmt. Das war es in der Tat, ja. Also wirklich spannend, was da alles so hintersteckt. Vieles davon war mir auch nicht klar, wie man gehört hat. Also ja, vielen Dank für diese spannende Folge heute. Ich hoffe, euch hat das genauso interessiert wie mich und bin gespannt, was uns dann das nächste Mal erwartet.
Wenn euch da irgendwelche Punkte nochmal besonders interessieren, die wir nochmal stärker beleuchten sollten, meldet euch.
Ja.
Wir müssen uns ja immer von relativ weit oben ins Detail herunterarbeiten und es sind sehr komplexe Themen, die wir uns anschauen, versuchen die jetzt möglichst so runter zu recherchieren, dass wir da eine schöne Folge für euch machen, das gut aufbereiten können. Aber da ist natürlich auch immer noch endlos viel hinter. Deswegen, wenn euch da noch was Bestimmtes interessiert, schreibt es uns auf den üblichen Wegen.
Ja, ganz genau. Also das ist jetzt erstmal hier unsere ganzen Grundlagen, ne? Und dann können wir immer noch tiefer einsteigen an den Stellen, an denen es euch noch besonders interessiert. Also immer her damit und auch mit allen anderen Tipps oder Wünschen. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Mhm. Wir haben zwei Folgen London 1888 gemacht. Das sind immer so ein bisschen unsere Gesellschaftsthemen und wie haben die Viktorianer getickt. In der nächsten Folge wird es wieder eine etwas anders gelagerte Folge geben. Da haben wir mit zwei äußerst interessanten Menschen gesprochen.
Oh ja.
Da mussten wir nochmal so ein bisschen unser Englisch wieder herauskramen, denn es waren sowohl ein Amerikaner als auch ein Brite. Bleibt also gespannt und freut euch drauf.
Genau, das wird eine richtig interessante Folge. Da sieht man das ganze Thema nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also ihr dürft gespannt sein und ja, wir freuen uns auf euch und sagen bis dahin erstmal Tschüss.
Goodbye.